Guten Morgen, liebe Geschwister. Vom Herzen grüße ich euch hier vor Ort alle, auch in den Übertragungsgeräten, da wo auch ihr seid. Ich glaube, die Kamera guckt jetzt gleich zu mir oder tut sie das schon? Sonst grüße ich da und guck die gar nicht an. Heute ist die erste Predigt, so das erste Mal Abendmahl gemeinsam gefeiert in diesem Jahr, neuem Jahr 2024. Heute darf ich die erste Predigt in diesem Jahr 2024 halten. So gesehen ist es immer, ab jetzt immer das erste Mal für dieses Jahr. Von der Ewigkeitsperspektive können wir sagen, es war ein Abendmahl weniger bis zur Wiederkunft unseres Herrn. Es ist eine Predigt weniger, bis wir die Herrlichkeit Jesu Christi von Angesicht zu Angesicht schauen dürfen. Je nachdem, von welcher Perspektive wir etwas betrachten, von daher haben wir auch unsere Hoffnung. Und ich denke, wir als Kinder Gottes, die das Kommen unseres Herrn erwarten, wir schauen und bedenken alles vom Ende her. Nicht vom Anfang, vom Ende her. Und vom Ende bedeutet das, wir sind ein Stück weiter, ein Jahr näher an der Wiederkunft Jesu Christi. Wir machen aber dieses Jahr genauso weiter, wie wir das letzte Jahr aufgehört haben. In dem Studium des Wortes Gottes, in der Auslegung des Wortes Gottes und da, wo wir letztes Mal aufgehört haben, im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, da machen wir dieses Jahr ganz normal wieder weiter. Und ich lade euch ein, diesen herrlichen Brief aufzuschlagen. 1. Johannes, Kapitel 3. Und wir werden heute uns wieder den Versen zuwenden, Kapitel 3, die Verse 1 bis 3. Wir haben drei Punkte zu diesen Versen, drei Punkte. Ein Punkt haben wir eben letztes Jahr schon geschafft. Ich möchte gerne heute es fortsetzen und uns die nächsten beiden Punkte anschauen. Zumindest gucken wir uns den zweiten Punkt ab, ob es der dritte Punkt auch wird, werden wir sehen. Aber das ist das, was wir tun möchten. Heute die Worte studieren, 1. Johannes Kapitel 3, die Verse 1 bis 3. Ich würde aber sehr gerne mit euch ab Vers 29 schon lesen, Kapitel 2, und auch bis Vers 10 lesen. Warum? Dass wir den Zusammenhang im Ohr haben, wenn wir diese drei Verse auslegen. 1. Johannes Kapitel 2, Vers 29 beginne ich die Schriftlesung. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt, dass auch jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Deswegen erkennt die Welt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie auch jener rein ist. Jeder, der die Sünde tut, tut auch die Gesetzlosigkeit. Und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Und ihr wisst, dass er offenbar geworden ist, damit er die Sünden wegnehme. Und die Sünde ist nicht in ihm. Jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht. Jeder, der sündigt, hat ihn nicht gesehen, noch ihn erkannt. Kinder, niemand verführe euch. Wer die Gerechtigkeit tut, ist gerecht, wie er gerecht ist. Wer die Sünde tut, ist aus dem Teufel. Denn der Teufel sündigt von Anfang an. Hierzu ist der Sohn Gottes offenbart worden, damit er die Werke des Teufels vernichte. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn sein Same bleibt in ihm. Und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Hierin sind offenbar die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels. Jeder, der nicht gesündigt, der die Gerechtigkeit tut, ist aus Gott. Und wer nicht jeder, der nicht Gerechtigkeit tut, ist nicht aus Gott. Und wer nicht seinen Bruder liebt. Ich würde gerne zu Beginn dieser Predigt unser Studium Gebet anbefehlen, möchte aber nicht nur für diese Predigt bitten, auch sondern für die Svetlana. Am Anfang des Gottesdienstes habt ihr gehört, dass eine Frau herzlich und weinend gebetet hat und das auf Russisch und ihr nicht alles in dieser Sprache mächtig. Sie hat am 10. die OP. Ich glaub, sie heißt Valentina? Sehr gut, dass ich einmal nicht falsch gesagt habe. Ja, die Svetlana. Svetlana, wo bist du? Ja, da, Svetlana. Sie hat am 10. die OP und hat gebeten, dass wir für sie beten sollen. Das wollen wir als Gemeinde tun. Ich werde jetzt für sie beten und für die Predigt. Und ich bitte als Gemeinde, dass wir dann zu Hause, vor allem an dem 10., sie dem Herrn anbefehlen. Und übrigens ein Wille Schönknecht auch, der ist auch Wir können die Liste fortführen, richtig? Jesus Christus, wir befehlen uns als deine Kinder, auch als Gemeinde, dir an. Du bist unser Herr, du bist souverän, du bist gnädig und barmherzig und mit all unseren Nöten, mit all unseren Sorgen, mit all unseren Krankheiten kommen wir zuerst zu dir, befehlen uns dir an im Wissen, dass du alleine zu helfen magst. Du vermagst nicht nur zu helfen und gesund zu machen, du vermagst auch in dieser Zeit und auch in der Krankheit und der Schwachheit unseren Glauben zu festigen, dass wir eben durchhalten und dass wir im Glauben bleiben bei dir und nicht gehen. Auch wenn es schwer ist, auch wenn es weh tut, auch wenn es vielleicht sogar den Tod uns bringt, aber wir wissen, wohin wir gehen. Jesus Christus, so befehlen wir uns dir an, wir befehlen alle Geschwister dieser Gemeinde, die einfach schwach sind, krank sind, dir an und bitten für sie vor dir. Wir befehlen aber ganz bewusst jetzt, es wird Lana dir und ihre anstehende OP am 10. Jesus Christus, segne die Ärzte, gib ihnen Weisheit, gib ihnen Verstand, aber auch die notwendigen Hände, das zu tun, was notwendig ist, damit ihr geholfen werden kann. Herr, sie hat um das Gebet gebeten, wir wollen dir nachkommen und sie dir anbefehlen. Im Wissen, Herr, dass du gerne gibst, wenn wir dich bitten, das tun wir herzlich mit ihr als Gemeinde. Jesus, aber wir wissen, Herr, dass die Ausrichtung und die Stärkung und der Glaube aus deinem Wort kommt, so wollen wir jetzt dein Wort anschauen, darin unsere Hoffnung sehen, darin von daher gestärkt werden. Rede durch dein Wort, durch deinen guten Geist, lehre unseren Geist, dass wir bezeugen und glauben und verkündigen, Herr, dass wir deine Kinder sind und die Freude darin finden, auch in unserem Leid und in unseren Kämpfen. Herr, lehre du und sprich du durch dein Wort zu uns. In deinem Namen bitten wir das und erwarten es auch. Amen. Die Verse 1 bis 3, Kapitel 3, Verse 1 bis 3, ich habe jetzt bewusst ab Vers 29 schon gelesen, gehören zu diesem einen Abschnitt und das ist der fünfte Test in diesem Johannesbrief. Und in diesem Test wird unsere Gerechtigkeit abgefragt. Diese drei Verse sind in gewisser Weise wie ein Einschub, bevor Johannes diese Gerechtigkeit, die von uns abgefragt wird, ob wir diese Gerechtigkeit besitzen oder nicht, bevor er sie testet sozusagen, bevor er die Fragen stellt, bevor er die Punkte erläutert, die da wichtig sind, schreibt er diese drei Verse in gewisser Weise wie ein Einschub. Es ist wie eine Ausrichtung und wie eine, dass man vorher den richtigen Fokus hat, mit welcher Perspektive, mit welchem Verständnis, mit welchem Glauben wir diese Verse lesen. Denn entsprechend dem, wenn wir diese drei Verse verstanden haben oder ob wir sie nicht verstanden haben, werden wir mit diesen Versen, die ich gerade vorgelesen habe, unterschiedlich umgehen. Entweder werden sie uns wirklich zu Trost und zu Freude und Gewissheit, ich bin ein Kind Gottes, oder wirklich zu Trauer und zu Betrübnis, weil wir dann sagen, aber ich sündige. Dieser fünfte Test und in diesem fünften Test wird unsere Gerechtigkeit abgefragt. Die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Die Gerechtigkeit, die allein nur im Glauben und aus dem Glauben in Christus Jesus ist. Und zwar allein für die, die aus ihm geboren sind. Wir verstehen das Evangelium, wir kennen das Evangelium, wir betrachten das Evangelium schon viele, viele Jahre, wir kennen das Wort Gottes und wir wissen, dass die Gerechtigkeit, die Gott fordert, die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, allein aus Glauben in und durch Jesus Christus ist und allein denen gilt, die in und durch den Heiligen Geist Wiedergeburt erlebt haben. Die sind vor Gott gerecht und haben diese Gerechtigkeit. Wer Jesus Christus hat, der ist gerecht. Wer Jesus Christus hat, der ist gerecht. Warum ist er gerecht? Weil er aus Gott geboren ist. Weil er aus Gott geboren ist, ist er in Christus. Weil er in Christus ist, ist er vor Gott gerecht. Wer Christus nicht hat, ist nicht gerecht. Und weil er nicht aus Gott geboren ist er nicht gerecht. Die entscheidende Frage, also wenn wir uns mit der Gerechtigkeit Gottes beschäftigen und wenn diese Gerechtigkeit abgefragt wird, ob wir sie haben oder nicht, die entscheidende Frage ist, ob wir in Christus Jesus sind. Die entscheidende Frage, ob wir an Christus Jesus, als Jesus der Christus, dass er der Christus ist, der Erlöser, der Messias, ob wir an ihn glauben, so wie es von Anfang an von den Aposteln gepredigt worden war. Wie von Jesus selbst bezeugt und von den Aposteln als Grundlage des Glaubens, als Grundlage des Evangeliums, als Grundlage der Gemeinde gepredigt und gelehrt worden war. Das ist die Frage, glaube ich so an Jesus Christus, wie es von Anfang an gepredigt worden war, ja oder nein? Wer das glaubt, ist in Christus, ist ist eine neue Schöpfung und hat die Gerechtigkeit. Und somit glaube ich an Jesus Christus, an Jesus, dass er der Christus ist, und bin ich von Gott wiedergeboren? Das sind die entscheidenden Fragen, die zu beantworten sind, und darum geht es auch in diesem Test. Damit sind wir auch bei dem Entscheidenden, da sind wir auch bei dem wesentlichen Punkt dieses Tests, der wirklich viele Christen verunsichert ist. Dieser Test, bei dem es darum geht, wer aus Gott geboren ist, heißt es, der ist gerecht. Wer gerecht ist, tut Gerechtigkeit. Das ist die Konsequenz. Wer aus Gott geboren ist, der ist gerecht. Wer das Wesen Gottes hat, wer gerecht ist, tut was gerecht ist. Er handelt. Was ist aber die Gerechtigkeit? Was ist das Tun der Gerechtigkeit? Wie tut man die Gerechtigkeit? Die Bibel definiert, Johannes definiert das in diesem Brief so, ich drücke es positiv aus. Wie tut man die Gerechtigkeit? Eine interessante Formulierung in diesem Brief. Indem ich glaube, dass Jesus der Christus ist und meine Brüder liebe. Das ist die Definition vom Johannes, was Gerechtigkeit bedeutet. Jeder, der aus Gott geboren ist, glaubt, dass Jesus der Christus ist und liebt die Brüder. Das ist die definierte Gerechtigkeit nach dem Johannesbrief. Nicht nur nach dem Johannesbrief, sondern nach dem Evangelium. Negativ ausgedrückt ist so, wer aus Gott geboren also ist, wer die Gerechtigkeit tut, tut nicht Sünde. Das ist die negative Definition davon, wie es Johannes hier ausdrückt. Er sagt, wer aus Gott geboren ist, sündigt nicht. Damit meint er aber nicht, er wird niemals sündigen, sondern er tut die eine Sünde nicht. Welche Sünde begeht er nicht? Er wird nicht leugnen, dass Jesus der Christus ist. Und er wird nicht seine Brüder hassen. Das ist die negative Art und Weise, wie Johannes hier diesen Test schreibt oder diesen Test stellt. So diejenigen, die aus Gott geboren sind, die Gerechtigkeit tun, das sind diejenigen, die Jesus Christus als den Messias bezeugen, und das sind diejenigen, die die Brüder lieben. Liebe Geschwister, das ist wichtig und das ist das Provozierende auch in diesem Text und das Herausfordernde ist, ein Kind Gottes wird niemals diese Sünde begehen. Und die Schrift sagt sogar, er kann diese Sünde nicht begehen, nämlich Jesus Christus als den sein Erlöser leugnen. Kann er nicht. Warum kann er diese Sünde nicht begehen? Und Johannes macht es deutlich, weil er die Salbung hat, weil der Geist in ihm wohnt, weil der Geist in ihm Wohnung gemacht hat und in ihm bleibt und somit an alles erinnert. Er daran erinnert, was in Jesus Christus ist und was in Jesus Christus hat. Er ist die Liebe zum Vater und zu den Brüdern ins Herz ausgegossen, bekommen hat durch den Geist und der Geist hat diese Dinge in ihm wirkt. Also, das ist das, was hier abgefragt wird, das ist der Test, der fünfte Test, der Gerechtigkeitstest. Und eben in diesem Kontext und in diese Entfaltung dieser Wahrheit spricht Johannes diese drei herrlichen Verse, die in gewisser Weise als ein Einschub oder als eine Einleitung dazu dient. Und ich wiederhole es nochmal, es ist so wichtig, dass wir diese Verse als erstes wirklich anschauen, begreifen, durchkauen, verinnerlichen, bevor wir weitergehen und über eben diese anderen Fragen nachdenken. Dann das ist wirklich die Perspektive, mit der oder wie man diesen Abschnitt oder wie man diesen Test schreiben muss. Drei Punkte sollten uns helfen, diese drei Verse zu gliedern und somit auch besser zu verstehen. Der erste Punkt ist bei die erwiesene Liebe im Vers 1. Da heißt es, seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Das ist der erste Punkt. Das ist die erwiesene, die bestätigte, die offenbarte Liebe Gottes zu seinen Kindern. Der zweite Punkt ist die verborgene Realität. Über das möchte ich heute sprechen. Es ist die verborgene Realität. Und Johannes sagt in Vers 2, Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. So tiefe, herrliche Wahrheit, die hier uns offenbart wird. Und dann Vers 3, das ist der dritte Punkt, das ist die reinigende Hoffnung. Und Johannes schreibt, und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie auch jener rein ist. Bevor man über diesen Punkt der Reinigung und wie man sich selbst reinigt und was das bedeutet, sich selbst zu reinigen, da sind wir im Kontext der Heiligung, sollte man die Punkte davor verstehen, sollte man die verinnerlichen, sie in Anspruch nehmen, damit man auch diesen Vers 3 und damit die folgenden Verse richtig einzuordnen. Also schauen wir uns diese Verse nochmal genauer an. Lass mich euch da kurz nochmal mit hineinnehmen, falls jemand letztes Jahr am Ende des Jahres nicht dabei war und nicht mehr weiß oder nicht weiß, was wir in dem ersten Punkt angeschaut haben, die erwiesene Liebe. Ich fasse es nur sehr, sehr schnell und sehr kurz zusammen. Da heißt es, seht, welche Liebe uns der Vater erwiesen hat. Wir werden in diesem Vers aufgerufen, bevor wir den Test machen, etwas anzuschauen. Wir werden aufgerufen, genau hinzuschauen, etwas nicht zu übersehen, etwas wirklich zu begreifen, um was es geht. Wir müssen diese Dinge und über diese Dinge immer im Kontext der Liebe Gottes zu uns schauen. Und wir müssen erst verstehen, seht, welche Liebe er uns erwiesen hat und welche Folgen resultieren daraus. Aus der Liebe des Vaters zu uns resultiert alles andere. Von daher bekommen wir nicht nur die Kraft, nicht nur die Motivation, sondern auch die Art und Weise, wie wir vor Gott leben, warum wir leben und wie wir zu leben haben. Es ist diese Perspektive, seht, welche Liebe. Und der erste Punkt, den wir uns anschauen müssen, den Erweis dieser Liebe ist, seht, dieses Privileg, dass wir Kinder Gottes heißen dürfen, und zwar jetzt schon. Warum ist das jetzt so wichtig? Er sagt, und wir sind es. Wir werden es nicht nur sein, wir sind es, und zwar jetzt schon. Denn wenn ich mich anschaue, ich weiß nicht, ob ich sofort an Gott denke, an den heiligen, ewigen, reinen, vollkommenen, liebenden, barmherzigen, gnädigen. Vielleicht sehe ich euch an und bei dem einen oder anderen blitzt das mehr, bei dem anderen blitzt das weniger durch. Aber es ist nicht so, dass wir, wenn wir in unserem Leib der Vergänglichkeit und der Sünde hier leben, dass wenn man uns sieht, sofort sagt, das ist der Herr, das ist Gott. Nein. Und darum ist das die Schwierigkeit, auch die Kinder Gottes so zu sehen oder überhaupt sich selbst so zu sehen. Und Johannes sagt, okay, bevor wir über diese Sünde reden und über die Gerechtigkeit und die Gesetzlosigkeit, seht, welche Liebe der Vater euch gegeben hat. Er nennt euch jetzt schon Kinder Gottes, jetzt. Und das ist etwas, was so herrlich ist. Das muss man vorher anschauen. Siehst du, und das ist meine Frage, siehst du dich so von Gott geliebt? Weißt du, dass Gott, der Vater, dich liebt? Bist du ein Geliebter? Also empfindest du das so oder eben nicht? Das heißt, was habe ich für ein Gottesbild? Welche Erkenntnis habe ich über Gott, den Vater? Ist es eben einer, von dem ich weiß, er liebt mich? Und er hat diese Liebe erwiesen. Welche Liebe das ist, welche Aspekte das sind, werden wir heute in dem zweiten Punkt uns ein bisschen noch genauer anschauen. Aber das ist... Wir heißen nicht nur Kinder Gottes, das ist ja schon gewaltig. Schaut mal, wenn ich zu jemandem hingehe und sage, hey, du darfst meinen Namen tragen. Ich weiß nicht, ob der gerne meinen Namen nehmen würde. Zorn ist nicht so der beliebteste und attraktivste Name. Nehmen wir mal, ich würde Ernst von Gutenberg oder keine Ahnung. Wenn ich jemand sage, du darfst meinen Namen tragen, damit sind ja Vorrechte und alles Mögliche verbunden. Gell? Zugang zum Bankkonto, ich weiß auch nicht, ob das haben will, egal. Auf jeden Fall, mit dem Namen tragen ist vieles verbunden, viele Vorrechte verbunden. Und das ist, wenn er sagt, seht, was für ein Vorrecht, seht, was für eine Liebe. Gott gibt euch seinen Namen. Auf eurem geistlichen Ausweis steht, jetzt Kind Gottes. Das ist doch gewaltig. Aber Johannes geht jetzt einen Schritt weiter und sagt, wir heißen nicht nur so. Also wir kriegen einfach nicht nur das Recht, so einen Namen zu tragen. Das ist schon mal gewaltig. Wir sind es. Wir kriegen nicht nur einen Namen, dass wir Kinder Gottes sind. Wir sind Kinder Gottes, nämlich auch von unserem Wesen her. Das ist noch viel weiter, noch viel tiefer, hat viel größere Auswirkungen. Wir haben also nicht nur eine Stellung eines Kindes Gottes, sondern wir dürfen den Namen tragen. Wir sind von unserem Wesen durch die Wiedergeburt Kinder Gottes. Und darüber staunt Johannes, sagt, seht euch diese Liebe an. Schaut bitte und vergesst es nicht. Warum? Er nennt uns einen zweiten Grund, warum wir da genau hinschauen sollen. Weil wir so einordnen und verstehen, warum uns die anderen nicht so lieben, wie der Vater uns liebt. Warum uns die Welt hasst. Und mit Welt, wie ich versucht habe, letztes Mal zu erklären, nicht nur einfach Ungläubige, die mit Gott nichts zu tun haben, sondern all diese falschen Propheten, falschen Lehrer, Antichriste, die in die Welt hinausgegangen sind und Christus verdrehen. Warum sie nicht verstehen die Liebe. Warum sie die Christen hassen. Warum ist das so? Und Johannes sagt, gibt einen Grund und er sagt, weil sie die Liebe Gottes gar nicht kennen. Sie haben Gott nicht erkannt. Sie haben keine Ahnung, von was wir reden. Sie wissen nicht, was diese Liebe ist. Sie wissen nicht, wie sie sich anfühlt. Sie wissen nicht, welche Konsequenzen sich mitbringen. Und sie hassen das, wenn jemand das hat und sie es nicht haben. Wenn sie Gott als ihren Vater nicht erkannt haben, als den liebenden Vater nicht erkannt haben, liebe Geschwister, dann werden sie alle die hassen, die das sagen, dass sie das sind. Wer bist du, dass du dir einbildest, Gott liebt dich? Woher willst du das wissen? Ich weiß es nicht und du willst es wissen? Ich habe diese Gewissheit nicht. Und du? Ich habe studiert, ich bin schon ewig Christ, ich habe die Übung gemacht, die Frömmigkeit gelebt, ich habe mich da entsagt, ich habe das und das und das und ich weiß immer noch nicht, ich bin immer noch nicht an einem Punkt. Und du kommst und sagst, du weißt, du bist von Gott geliebt und bist gerecht. Was bildest du dir ein? Die Menschen hassen das, weil sie natürlich in diesem Licht merken, dass sie das nicht haben. Und das ist, was sie nicht mögen. Uns ist aber dieses Geheimnis offenbart. Ich habe dieses letztes Mal, so als eine Art Hausaufgabe, ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, gesagt, ihr dürft gerne 1. Korinther 1, Kapitel 1 und 2 zu Hause nachlesen. Darf ich nicht fragen. Ich möchte keinen bloßstellen. Wer hat es gemacht? Wer es nicht gemacht hat? Für die, die es nicht gemacht haben, lese ich nur ein, zwei Verse. Geht mit mir in den 1. Korintherbrief. Liebe Technik, das habe ich euch gar nicht gegeben. 1. Korintherbrief, Kapitel 2. Mögt ihr verzeihen, in Liebe. 1. Korinther, Kapitel 2. Paulus spricht in diesem Zusammenhang über die Offenbarung, dass Gott sich in der Predigt offenbart, in der törichten Predigt, die einfach Christus verkündigt, als gekreuzigt. Da fehlt jede Weisheit und Rhetorik und Präsentation. All diese Dinge fehlen und Menschen kommen trotzdem zur Erkenntnis der Wahrheit. Warum? Weil der Geist es ihnen offenbart. Nicht die Menschen und ihre Intelligenz und Präsentation, sondern der Geist stellt sich zur Verkündigung des Evangeliums von Jesus Christus. Und dann schreibt er in diesem Zusammenhang, und ich lese Kapitel 2, Vers 6. Wir reden aber Weisheit unter den Vollkommenen. Eine herrliche Beschreibung, oder? Unter den Vollkommenen. Jedoch nicht Weisheit dieses Zeitalters, auch nicht der Fürsten dieses Zeitalters, die zunichte werden, sondern wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die Verborgenen, die Gott vorherbestimmt hat, vor den Zeitaltern zu unserer Herrlichkeit. Wir reden über etwas, was Gott vor grundlegender Welt beschlossen hat, dass es passiert. Und zwar ist es etwas, was auf uns wartet, eine Herrlichkeit, eine unbeschreibliche Herrlichkeit, die momentan eine verborgene Realität ist, nicht wahrnehmbar, nicht sichtbar, aber von Gott versprochen und bestimmt vor grundlegender Welt. Und er sagt, das ist ein Geheimnis. Das ist nicht etwas, was jeder verstehen kann. Das ist nicht jeder, was jeder rational nachvollziehen kann. Das kann man auch nicht einfach mit bestimmten Punkten und Präsentationen und PowerPoints kann man es erklären und alle sagen, ah ja, jetzt leuchtet es mir ein. Es ist ein Geheimnis, es ist eine Wahrheit, das offenbart werden muss und zwar allein nur durch den Geist Gottes. Wenn er dieses Geheimnis nicht offenbart in Christus Jesus, wird niemand erkennen, dass er von Gott geliebt ist in Christus Jesus. Wird es nicht verstehen. Und wird permanent vielleicht sogar nach dieser Liebe trachten, sie zu gewinnen suchen, sich zu arbeiten suchen und wird sie nicht bekommen. Vers 8 schreibt er dann, keiner von den Fürsten dieses Zeitalters hat sie erkannt. Denn wenn sie es erkannt hätten, so würden sie wohl den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt haben. Hätten sie das Geheimnis verstanden, hätten sie begriffen, was Gott geplant hat, hätten sie niemals Jesus Christus verurteilt, ignoriert und sogar getötet. Das heißt, In dem Umgang mit Christus, im Umgang mit dem Messias, mit dem Erlöser, zeigt sich, ob man die Gedanken Gottes, das Geheimnis Gottes verstanden hat oder nicht. Man kann behaupten, man kennt den Vater, man kann behaupten, man kennt Gott. Aber der Umgang mit Christus, was man über ihn sagt oder welchen Glauben wir über ihn haben, zeigt sich, ob wir dieses Geheimnis Gottes kennen oder nicht. Und Paulus spricht darüber, über dieses Geheimnis und dann schreibt er, dass die Weisen, dass die Fürsten, er spricht von den Hohen, er spricht von den, ich sage es mal, von den Doktoren und Professoren unseres Glaubens. Er redet jetzt nicht nur von Kaisern und Politikern. sondern redet von den Weisen dieser Welt, die diese Welt und Gott und den Menschen erklären wollen und verstehen wollen. Dann sagt der Vers 9, sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Uns aber hat Gott es offenbart durch seinen Geist. So, die Fürsten, die Gewaltigen, die Großen, die Weisen dieser Welt haben dieses Geheimnis nicht erkannt, haben dieses Geheimnis verstanden. Er sagt, was in kein Herz gekommen ist, was kein Mensch sich erdenken konnte, verstehen konnte, begreifen konnte, ausdenken konnte, das hat Gott uns offenbart, dieses Geheimnis. Das Geheimnis des Christus. Was für ein großartiges Geschenk. Und Johannes beginnt damit und sagt, seht, welche Liebe. Seht und erkennt, wenn ihr das erkennt, dass ihr von Gott geliebt seid in Christus Jesus. Was für ein großartiges Geschenk, Liebeserweis Gottes an uns gegeben ist. Wie Gott zu uns steht, was er von grundlegender Welt über uns gedacht hat. Was für ein herrliches Geheimnis. Die Verse sind zu herrlich, dass ich hier schon abbreche. Ich lese noch ein bisschen zu Ende. Lass mich ab Vers 10 nochmal lesen, nee, Vers 11 lesen. Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist, so hat auch niemand erkannt, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Darum wird oder hat der Kind Gottes den Geist Gottes bekommen, damit er weiß, was ihm von Gott geschenkt ist. Darum kam die Salbung, darum bleibt auch die Salbung, damit uns dieses Geheimnis immer wieder offenbart wird und wir wissen, was uns von Gott geschenkt wird. Also Johannes beginnt damit und er spricht über diese verheißene Liebe, für diese versprochen bzw. offenbarte Liebe und er sagt, schaut hin, seht genau hin, was für ein Liebesdienst Gott an uns erwiesen hat. Er nennt uns nicht nur Kinder Gottes, sondern wir sind es auch. Geht mit mir jetzt in den ersten Johannesbrief wieder zurück, Kapitel 3, und wir kommen zum zweiten Punkt. Also von der erwiesenen Liebe, seht genau hin, ist die wirklich eine Aufforderung an uns, genau hinzuschauen, das nicht zu übersehen und nicht zu vergessen, kommen wir zu der verborgenen Realität, wie gesagt, weil das nicht immer wahrnehmbar, nicht immer sichtbar ist. Aber es ist gut, wir brauchen geistliche Augen, um diese Wahrheit zu sehen. Wir sind es, auch wenn es äußerlich nicht so scheinen mag. Und darum schreibt er den zweiten Vers hier und spricht über die verborgene Realität. Und er beginnt und sagt, Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Herrlich, oder? Seht hin, ihr seid von Gott geliebt. Das ist, so beginnt er. Dann geht er weiter und sagt, jetzt spricht er sie an wie? Geliebte. Es ist nicht nur so, also, er spricht sie an, weil sie von Gott geliebt sind. Und übrigens, weil sie von Gott geliebt sind, liebt er sie auch. Das ist der Grund. Er liebt sie nicht weil, per se, weil sie so toll sind, sondern er liebt sie und spricht sie, sagt, ihr seid Geliebte, meine Geliebte. Warum? Weil Gott euch liebt. So einer, der Christus nicht verleugnet, liebt auch die Brüder. Er liebt sie wegen und in Christus Jesus. Und darum kann er zu ihnen genauso sagen, Geliebte, wie Christus zu ihnen Geliebte sagt. Er wird sie genauso lieben, wie der Vater sie liebt, weil er aus Vater ist, weil er aus Gott geboren ist und diese Gerechtigkeit tut, dieses Gebot Gottes. Und er sagt, liebt die Brüder. Also er beginnt, Johannes beginnt genauso. Aber abgesehen davon, dass er sie liebt, das ist dieser Zuspruch. Geliebte, schaut, welche Liebe, okay, angeschaut. Ihr seid Geliebte. Bevor man weitergeht, muss man das festhalten. Muss man sich dessen nochmal bewusst werden, wie wir sind von Gott geliebt. Und dann wiederholt es nochmal. Glaubt mir, ich habe das von diesen Brüdern gelernt, die Wiederholungen. Weil Johannes wiederholt sich permanent, die ganze Zeit. Er sagt es wieder, Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes, oder? Vorhin hat er es gesagt, jetzt sagt es noch einmal. Ihr seid geliebt, ihr seid doch Kinder Gottes. Also er erinnert sie nochmal daran, jetzt sind wir Kinder Gottes. Und ich unterstreiche das auch in meiner Bibel, auch in meinem Skript überall, dieses sind, nicht werden, sind. Wir sind Kinder Gottes und nicht werden erst später. Liebe Geschwister, das ist genauso wie bei der Menschwerdung Jesu. Jesu kam, wir kommen ja eben von Weihnachten her, von diesem herrlichen Fest, dieses Verständnisses, Jesus wurde Mensch, wurde Fleisch, hat die Knechtsgestalt und Fleisch der Sünde angenommen. Als Jesus Mensch wurde, als Baby in der Krippe liegend, danach aufwachsend, haben die Menschen ihn erkannt als das, was er war? Eben nicht. Warum? Weil er das Fleisch der Schwachheit und der Sündhaftigkeit trug. Darum, er war in der Welt und obwohl er keine Sünde beschuldigt werden konnte, hat man ihn trotzdem nicht als den erkannt, der er war, Sohn Gottes. Warum? Er war durch das Fleisch der Sündhaftigkeit verborgen. Darum erkannte die Welt ihn nicht, wer er wirklich war. Genauso verhält sich das mit uns. Wir sind Kinder Gottes. Wir wurden geboren durch den Geist, gezeugt, wie Christus übrigens auch durch den Geist gezeugt ist in der Maria. Und er bekam ein Leib und wir haben auch ein Leib. Wir sind eine neue Schöpfung, wir sind eine neue Kreatur, aber man sieht es noch nicht, wie es bei Christus man noch nicht gesehen hat. Er war ein Mann und ein Galiläer aus Nazareth, wie jeder andere von da. Da gab es äußerlich für sie keinen Unterschied. Er war nicht besonders stark und groß wie Saul und boah, das muss der Messias sein. Die Bibel sagt sogar, er hatte ein Aussehen, dass wir da nicht hinschauen wollten. Er sah nicht wirklich gut aus, keine Ahnung. Bei all den Bildern, die von Jesus gemalt werden, ich habe immer das Gefühl, das wird so ein Idealbild oder vielleicht ein Schönheitsideal von einer bestimmten Zeitepoche gemalt. Aber das ist nicht, wir wissen nicht, wie Jesus ausgesehen hat, aber was wir wissen, was die Schrift sagt, es war nicht einer, wo man gedacht hat, boah, das muss der Sohn Gottes sein. Das kann nur einer so schön sein. Man hätte machen können, oder? Der Herr hat ihm so ein Leib bereiten können. Er hat einen Leib der Niedrigkeit, der Schwachheit bereitet. Man hat ihn eben nicht erkannt. Es gab einen Moment, an dem er diesen Leib der Schwachheit abgelegt hat. Und dann durften drei Jünger das sehen. Und was passierte mit ihnen? Sie waren aus dem Häuschen. Vom Staunen konnten sie nicht raus. Sie wollten da auch übrigens nie wieder weg. Ihr kennt den Begebenheiten, Berg der Verklärung. Da hat Jesus ganz kurz diesen Leib abgelegt, der eben diese Herrlichkeit bedeckte. Und dann sahen sie die Herrlichkeit und sagten, hier wollen wir bleiben. So schön war das. Jesus zog ihn wieder an, im Bild gesprochen. Und dann gingen sie vom Berg. Und dann, überlegt mal, und die Jünger, wie muss es denen ergangen haben? Sie laufen jetzt mit ihm und sagen, wisst ihr, wer er ist? Ich könnte mir vorstellen, sie wollten jetzt jedem sagen, was in diesem Leib steckt. Und was hat Jesus ihnen gesagt? Sagt's nicht. Sagt's nicht, er verbat es. Verbot es. Warum? Könnt ihr gerne Markus Predigt nachhören, warum Jesus dieses Verbot ausgesprochen hat, das Geheimnis des Christus. So, das ist verborgen, verborgene Realität. Er ist der Sohn Gottes, er hat diese Herrlichkeit, aber diese Herrlichkeit ist nicht zu sehen. Und genau im gleichen Stand sind wir jetzt, wenn wir vom Neuen geboren sind. Wenn du vom Neuen geboren bist, den Geist Gottes in dir hast, eine neue Schöpfung geworden bist, dann wohnt in dir die ganze Fülle Gottes leibhaftig. Du wurdest teilhaftig an der Herrlichkeit Gottes. Der Geist Gottes ist in dir. Nur sieht man es nicht, richtig? Es ist verborgen. Es ist verborgen. Und es kommt ein Zeitpunkt, dann wird das abgelegt. Es kommt ein Zeitpunkt, da wird es offenbar, wer wir wirklich sind, nicht sein werden, sind. Da wird nochmal, ich habe das schon mal in einer Predigt gesagt, wenn Jesus kommt und dieses Ereignis stattfindet, dann werden wir nicht mehr sein, als wir es jetzt schon sind. Wir bekommen mehr, nämlich einen neuen Leib. Aber wir bleiben das, was wir sind, nämlich jetzt schon als Kinder Gottes. Weil wir Kinder Gottes sind, bekommen wir einen Leib. Wir werden nicht durch die Verklärung, durch die Wiederkunft erst zu Kindern Gottes, sondern weil wir Kinder Gottes sind, müssen wir auch das tragen, was er trägt. Müssen wir das anziehen, was er angezogen hat. Und weil er es getan hat, werden wir es auch hier bekommen. Das ist die Perspektive, das ist die Hoffnung, die wir haben. Und damit haben viele, viele Kinder Gottes, und ich rede jetzt bewusst zu Kindern Gottes, nicht zu solchen, die sich das einreden, nicht zu solchen, die denken, dass sie sind, aber es nicht sind. Ich rede zu solchen, die das sind, die wiedergeboren sind, aber immer wieder Zweifel daran haben. Und aus diesem Grund, weil sie diese verborgene Realität eben nicht sehen und denken, das kann doch nicht sein. Ich kann doch als Kind Gottes nicht diesen Drang haben oder dieses Bedürfnis oder diese Sünde verübt haben oder so gelebt haben oder so gedacht haben. Das ist in dieser Spannung leben. Nicht wenige sagen, man kann es ja gar nicht wissen, ob ein Kind Gottes ist oder nicht, weil es hier steht, weil es hier ist doch heißt, Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden. Also es ist noch nicht offenbar und du kannst es gar nicht wissen. Sie berufen sich auf diesen zweiten Satz und es ist noch nicht offenbar, also noch nicht erkannt, aber vergessen das Erste, wir sind Kinder Gottes. Johannes sagt nicht, du kannst nicht wissen, dass du ein Kind Gottes bist in diesem Text. Er sagt, du sollst es wissen, schau genau hin, du bist ein, auch selbst wenn man es jetzt noch nicht sieht. Das ist, was er machen möchte. Versteht ihr, warum er sagt, schau genau hin? Weil man sieht es nicht, es ist ein Geheimnis. Du bist ein Geheimnis. Man spricht viel über Menschen und man versucht viel auch von der Kanzel Menschen so zu gewinnen, ihnen zuzusprechen, wie toll sie sind und wie herrlich sie sind. Schau dich an im Spiegel, Psalm 100, wie viel? Wir wissen, 139, glaube ich. Oder ist das 139? Ich glaube, ja. So, wie wunderbar bin ich gemacht und all diese Dinge. Ja. Wenn ich mal in den Spiegel schaue, ganz ehrlich, ich denke, meine Güte, hey, bin ich alt geworden? Bin ich dick geworden? So hart gehe ich mit mir nicht ins Gericht, aber wenn ich einen Spiegel sehe, gucke ich nicht und denke, boah, Herrlichkeit Gottes. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, also mir geht es so nicht. Das ist verborgene Herrlichkeit. Aber wenn ich die geistliche Brille anschaue und die habe ich im Wort und ich in diesen Spiegel hineinschaue, das ist der Spiegel, den wir, sorry, ich möchte niemand persönlich angreifen, aber wir brauchen keine buchstäbliche Spiegel irgendwo, wo wir morgens anschauen und sagen, erinnere dich, wie schön du gemacht bist, also lebe wieder fröhlich heute, akzeptiere dich. Gott hat dich so gut gemacht, kannst du nicht sagen, du bist schlecht. Das ist Psychologie, hat nichts mit unserem Glauben zu tun. Wenn ich in meinen Spiegel schaue, da sehe ich einen sündhaftigen Menschen. Wenn ich aber in diesen Spiegel hineinschaue, dann sehe ich einen in Christus gemachten und gerechten, geschaffenen Menschen. Und dieser Spiegel, boah, da gucke ich und denke, Wahnsinn. Guck das mal an. Und ich bitte euch, guckt mich bitte nur so an. Bitte. Immer hier so ein Spiegel. In und durch Christus. Und dann können wir auch sagen, Geliebte, Schöne, Verherrlichte, Vollkommene, Gerechte, Barmherzige, in Christus Jesus können wir nur das von einem jedem sagen und uns auch nur so sehen. In ihm, das ist die Gerechtigkeit, weil wir sie haben. In ihm haben wir sie das und darum werden wir auch von ihm so gesehen und so auch Menschen sehen wir in dieser Weise. Also, warum ist das so wichtig, liebe Geschwister? Weil, wenn wir unsere Identität in Christus nicht kennen, wenn wir das Geheimnis nicht verstanden haben, was für ein Wesen wir bekommen haben, dann werden wir nicht nur permanent dran zweifeln und dadurch Gott übrigens die Ehre nicht geben, denn in Unglauben, in Zweifeln verherrlichen wir Gott nicht. Das ist Unglaube. Wir verherrlichen Gott nur im Glauben, nicht im Zweifeln. Wenn du denkst, dass Zweifel an deiner Gerechtigkeit für Gott hochmütig ist, dann bist du auf dem Holzweg. Als Kind Gottes, wenn wir seine Verheißung, sein Versprechen, seine Liebe, wenn wir an dieser Liebe zweifeln, das ist Unglaube. Und Unglaube verherrlicht Gott nicht. Wir verherrlichen Gott, wenn wir das in Anspruch nehmen und ihm dafür danken. Und ich will vielleicht so sagen, woher weiß ich, dass ich es aber glaube? Woher weiß ich, dass ich da durchgedrungen bin? Woher weiß ich, dass mir dieses Geheimnis geschenkt worden ist? Am Gebet. Wer immer noch beten wird, oh Herr, schenk mir die Gewissheit, der ist da noch nie durchgedrungen. Wer aber im Gebet dankt, der ist dadurch gedrungen. Darum höre ich so gern Gebete. Warum? Weil ich dann den Geist höre. Und entweder gibt der Geist deinem Geist Zeugnis und dein Geist bezeugt es, oder du hörst dieses Zeugnis nicht und dann bezeugst du, was in deinem Geist ist. Also der Geist gibt unserem Geist Zeugnis und wir bezeugen und danken Jesus für das Erlösungswerk, dem Vater für seine Liebe. Und wir wissen, dass wir aus Gott geboren sind. Dieses Verständnis, dieses Wissen um meine Identität, dieses Wissen um mein neues Wesen, um meinen neuen Stand in Jesus Christus, liebe Geschwister, das ist meine eigentliche Kraft zur Heiligung. Wir kommen heute nicht mehr, aber eben übernächsten Sonntag dazu. Und wir werden dann den Vers 3 und anschauen, den dritten Punkt. Und jetzt schaut mal die reinigende Hoffnung. Ich lese euch nur kurz an, was da steht. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, was tut er dann? Reinigt sich selbst. Wer reinigt sich? Der diese Hoffnung hat. Welche Hoffnung? Dass er durch die Reinigung und durch die Heiligung zum Kind Gottes wird. Dass er durch die Reinigung und die Heiligung gerettet wird. Dass er vielleicht dann erfährt, dass er von Gott geliebt ist. Dass er weiß, dass er endlich zur Ruhe kommt und, und. Die Heiligung, die Reinigung ist die Folge von was? Von der Hoffnung. Wenn ich diese Hoffnung nicht habe, kann ich mich nicht reinigen, wie er rein ist. Geht nicht. Wir werden das uns anschauen, wie gesagt, beim nächsten Punkt. Aber heute ist wichtig, dass wir begreifen, wir sind es. Und deswegen sage ich, wir sind es. Wir sind Kinder Gottes, weil wir von seinem Wesen, weil wir die Wiedergeburt erlebt haben. Schaut mal, Vers 2 nochmal, Geliebte. Jetzt sind wir Kinder Gottes. Und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden. Er sagt, wir wissen. Es ist zwar noch nicht offenbar, es ist verborgen, wir können es noch nicht sehen, aber er spricht darüber und sagt, wir wissen, das ist Gewissheit. Im ganzen Brief geht es darum, was müssen wir wissen? Und hier, was wissen wir? Erstens, wir wissen, dass wir Kinder Gottes sind. Wir wissen, man sieht es noch nicht, dass wir Kinder Gottes sind, das wissen wir auch, aber wir wissen, es kommt ein Zeitpunkt, dann wird offenbar werden, was wir sind. Dann wird es deutlich, dann werden wir sehen, was wir sind. Also was wissen wir? Wir werden sein wie er. Also wenn dich schon das Herz erwärmt hat und du die Liebe Gottes spürst, in dem Wissen, er gab mir das Recht, Kind Gottes zu werden. Ich darf seinen Namen tragen. Das ist ja schon ein Liebesbeweis, Wahnsinn. Dann, dass er sein Wesen dir gegeben hat. Indem er seinen Geist dir gab. Und du weißt, oh, okay, nicht nur rechtlich, sondern vom Wesen bin ich ihm gleich gemacht worden, auch wenn ich es noch nicht sehe, aber ich weiß es. Vielen Dank. Jetzt geht die Schrift weiter. Gott geht weiter. Es gibt einen noch viel größeren, einen weiteren Liebesbeweis, einen weiteren Erweis deiner Liebe. Du bist nicht nur von seinem Wesen ihm gleich, sondern du wirst auch von seinem Leib ihm gleich. Du wirst von seinem Aussehen ihm gleich. Das ist der nächste Schritt des Liebeserweises. Und sagt, bitte schaut euch das an. Seht, welche Liebe. Du wirst sein wie er. Liebe Geschwister, ich möchte nicht Vormund so klingeln, als ob ihr euch nie über diese Dinge Gedanken gemacht habt. Aber ich weiß von mir selbst, wie wenig ich über diese Gedanken, über diese Wahrheit Gedanken machen würde, wenn nicht das Wort Gottes mir das sagen würde, wenn ich das nicht lesen würde und darüber nachdenken und es studieren würde. Ist uns wirklich bewusst, was auf uns wartet? Ist uns wirklich bewusst, was die Liebe Gottes beinhaltet? Du wirst sein wie er. Völlig wie er, nicht nur von seinem Wesen. Von allem, von seinem Bild wirst du sein wie er. Übrigens, das ist der Plan Gottes von Anfang an. Vor grundlegender Welt, das ist das Geheimnis. Wir sollen sein wie er, und zwar in allem. Darf ich euch bitten, Römer 8 mit mir aufzuschlagen? Ich möchte an drei Stellen euch diese Wahrheit kurz entfalten, beziehungsweise versuchen, nochmal daran zu erinnern, damit ihr diese Liebe Gottes seht, die uns in Christus Jesus geschenkt ist. Römer 8, darf ich ab Vers 28 euch vorlesen. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind, kennen wir alle. Wie oft gelesen, wie oft gehört. Allein aus dem Grund, weil wir alle vieles widerfahren bekommen, weil wir im Leiden, in Seufzen leben, ist das natürlich der Vers, der uns bekannt ist. Weil den hörten wir natürlich auch. Man sagt uns und spricht uns zu und sagt, du weißt, du verstehst zwar nicht, aber es dient dir zum Guten. Ich kenne es selber, in der Leidenssituation versteht man diesen Vers nicht. Schwierig, ihn anzunehmen, weil man das irgendwie nicht nachvollziehen kann oder spüren kann. Aber es ist die Wahrheit. Wisst ihr warum? Weil das, was wir in diesem Leib und jetzt widerfahren, einem viel größeren Zweck und Ziel dient. Und welcher ist das? Was ist die Berufung? Warum erleben wir das, was wir erleben? Vers 29. Denn die er vorher erkannt hat, wir können übersetzen, geliebt hat, die hat er auch vorher bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Was ist deine und meine Bestimmung? Was ist deine, meine Berufung? Vor Grundlegung der Welt. Du sollst in das Bild Jesu verwandelt werden. Welches Bild? Vollkommen in sein Bild. Nicht nur von seinem Wesen, auch von seinem Leib. Liebe Geschwister, wer war vorher? Du oder Christus? Offensichtlich Christus, gell? Als Jesus in diese Welt kam, nahm er doch Menschgestalt an, richtig? Hat er dann gesagt, so sehen Menschen aus, dann muss ich so werden wie ein Mensch. Wen gab es vorher? Nach welchem Bild wurden wir geschaffen? Nach dem Bild Christi. Das heißt, so wie wir sind, hat Gott ja schon vorher gemacht. Im Bild seines Sohnes. Das heißt, als du geschaffen wurdest nach seinem Bild, wurdest du so wie er und nicht wir. Er wurde so wie wir. Aber das bedeutet nicht, dass Christus vor Grundlegung der Welt ein Leib hatte, in dieser Weise wie wir. Leib der Sünde. Aber ein Leib der Herrlichkeit. Und nach diesem Bild sollen wir geschaffen oder werden wir geschaffen oder in dieses Bild werden wir verwandelt. Das vor Grundlegung der Welt, Gott sagt, so sollen sie sein. Und zwar nicht nur von ihrem Wesen, sondern auch von ihrem Leib, im Leib des Geistes. Hat Gott vor Grundlegung der Welt gesagt, wir sollen so sein wie er, nämlich der Sohn, so wie der Sohn Gottes. Warum wie der Sohn Gottes? Damit wir auch Söhne sind. Damit wir Kinder sind. Wie der Sohn. Und wie der Sohn auf der gleichen Stelle, in gleicher Art und Weise, in allem ihn gleich. Liebe Geschwister, wir sind nicht nur teilhaftig göttlichen Natur geworden, wir werden auch Teilhaber des verherrlichten Leibes werden. Was für ein Liebesbeweis. Was für eine Bestätigung der Liebe. Es ist so wie, es ist noch nicht genug, du kriegst noch mehr. Und du kriegst noch mehr. Und du kriegst noch mehr. Da sind wir noch nicht fertig, dann mit diesem verherrlichten Leib ein Reich und mit diesem Reich ein Erbe und mit diesem Erbe die Herrlichkeit der Ewigkeit. Wir kriegen mehr und mehr und mehr. Das ist Liebe, das ist der Liebeserweis Gottes an seine Kinder. Er beschenkt uns reichlich. Und Johannes sagt, bitte schaut euch das an. Wie seht ihr Gott, den Vater? Bitte schaut euch das an. Wir werden Teilhaber seines Leibes. Darf ich euch bitten, 1. Korintherbrief aufzuschlagen? Kapitel 15, das wir immer im Kontext der Auferstehung Jesu lesen, meistens an Ostern. Und ich möchte in diesem Zusammenhang euch noch ein paar Verse euch vorlesen. Kapitel 15, lest mit mir ab Vers 45. So steht es auch geschrieben, der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele. Der letzte Adam zu einem lebendigen, machenden Geist. Der erste Adam, wissen wir, das ist der Mensch. Und er wurde zu einer lebendigen Seele, nicht den lebendigen Geist. Das heißt Nefesh, das heißt, Adam ist Adama, kommt von der Erde. Die Erde, die wurde lebendig. Staub wurde lebendig. Das ist Seele. Tiefe Wahrheit, tiefe Gedanken, da müsst ihr kann man viel Zeit damit verbringen, zu verstehen, was ist der erste Mensch, was war er nicht. Aber was der erste Mensch nie war, er war nie ein lebendiger Geist. Das war er nie. Er war immer eine lebendige Seele. Das heißt übrigens, nach dem Sündenfall ist dann nicht etwas gestorben, was später wiedergeboren werden musste? Adam war nie geistlich lebendig, nie. Er war immer von der Erde, er war immer irdisch. Und dann sagt Paulus und erklärt, darum sind wir so wie Adam, denn Gleiches zeugt übrigens Gleiches. Und dann, ich lese mit euch weiter, Vers 46, aber das Geistliche ist nicht zuerst, wichtig, das Geistliche war nie zuerst, ist nicht zuerst, sondern das Natürliche, das Irdische, das ist als erstes, das ist ein Same. Danach das Geistliche. Der erste Mensch ist von der Erde, er ist irdisch. Der zweite Mensch vom Himmel. Wie der Irdische, so auch die Irdischen. Wie der Himmlische, so auch die Himmlischen. Das ist deine und meine Berufung als Kinder Gottes. Nicht wie Adam zu sein. Adam war nur ein Same. Wie der neue Adam, wie Christus zu sein, himmlisch. Der erste Adam ist irdisch, von der Erde. Der zweite ist himmlisch. Und darum kam er, gab seinen Geist. Wir erleben die Wiedergeburt, damit wir so sind wie er, nämlich himmlisch. Aber wenn wir himmlisch sind, dann brauchen wir was? Einen himmlischen Körper. Es reicht nicht, einen irdischen Körper. Da kommen wir nicht weit. Und das ist die Hoffnung. Auf das warten. Wartet nicht die ganze Schöpfung, warten die Kinder Gottes. Wir warten darauf, bis Jesus kommt und wir das sein werden, was wir in Christus Jesus sind. Söhne Gottes. Und zwar vollkommen verherrlicht, so komplett wie er. Darauf warten wir, dass wir so sind wie im Himmel. Himmlisch werden. Himmlisch werden. Himmlisch. Du bist so himmlisch. Ist nicht nur so ein Kompliment. Das ist unsere und deine, meine Berufung. Wir sollen werden wie er. Jetzt gehen wir weiter. Vers 49. Und wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Das werden wir. Vers 50. Wie wird das passieren? Dies aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können. Auch die Vergänglichkeit nicht die Unvergänglichkeit. Jetzt kommen die Verse, die meistens auf Beerdigungen gelesen werden. Er sagt, wenn wir das begriffen haben, dass Christus gekommen ist und uns lebendig macht und seinen Geist gibt, damit wir einen himmlischen Körper bekommen. Das ist der Plan, dass wir völlig sein werden wie er, völlig in sein Bild verändert werden. Warum ist das wichtig? Weil Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können. Wisst ihr, warum nicht? Weil dieses Reich nicht von dieser Welt ist. Und jetzt merkt ihr, dass diese Lehre vom tausendjährigen Reich und der Endzeit gar nicht so unwichtig ist. Und keine Spielerei eines theologischen Gedankengebäudes und keine Verwerfung, ja okay, der ist schon wieder über das tausendjährige Reich. Liebe Geschwister, lest mit mir das und denkt darüber nach. Wenn ihr nicht schon ohnehin da fest seid und das glaubt, aber wenn nicht, dann denkt darüber nach. Dies aber sage ich, sagt Paulus, sagt die Schrift, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können. Warum nicht? Weil dieses Reich ein geistliches Reich ist. Sein Reich ist ein himmlisches Reich. Das Reich der Himmel, sagt das Matthäus-Evangelium die ganze Zeit. Aber Fleisch und Blut können da nicht hineingehen. Wie kann man dann in einem Reich sein? Da sind welche, die verklärte Leibe haben, die anderen haben natürliche Leibe. Die einen sterben, zwar spät, hohen Alter, und die anderen sterben nie. Das ist ein Widerspruch zu dem, was die Schrift über das Reich Gottes lehrt. Denn das ist ein Reich der Himmel. Das ist ein geistliches Reich. Und man kann in das geistliche Reich nur hineingehen, indem man was wird? Geist. Was hat Jesus gesagt? Wenn du nicht von Neuem geboren wirst, Nikodemus, kannst du das Reich Gottes nicht sehen und nicht hineingehen. Weil dieses Reich von dem, was ich aufrichte, dem Vater übergeben werde, ist nicht von dieser Welt. Du kannst es nicht beobachten. Du kannst nicht sagen, hier ist es oder da ist es. Es ist nicht von dieser Welt. Und du kannst da nicht hineinkommen, es sei denn, du wirst von Neuem geboren. Und zwar nicht nur von deinem Wesen, sondern auch von deinem Leib. Darum ist die Auferstehung so wichtig. Darum ist die Verwandlung unseres Leibes so wichtig. Denn wer nicht verwandelt wird, kann das Reich Gottes nicht erben. Kann da nicht hineingehen. Darüber spricht Paulus und sagt, Warum nicht? Denn nicht erben können auch die Vergänglichkeit, nicht die Unvergänglichkeit erbt. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen. Wir werden aber alle verwandelt werden, in einem Nu, in einem Augenblick. Bei der letzten Posaune, den Posaunen wird es, und die Toten werden auferweckt werden, unvergänglich sein, und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Vergängliche muss Unvergänglichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen. Versteht ihr? Das muss passieren. Betonung, muss. Das Sterbliche muss das Ewige anziehen. Das Vergängliche muss das Unvergängliche anziehen. Es muss, denn wenn das nicht passiert, kommst du nicht in sein Reich. Wann aber wird das sein? Wann wird dieser Tag kommen? Wann wird das Sterbliche aufhören? Wann wird die Verwandlung stattfinden? Wann werden wir völlig in sein Bild verwandelt werden? Nicht nur von unserem Denken, von unserem Wesen. Wann werden wir auch von unserem Leib in sein Bild verwandelt? Wann wird das stattfinden? Paulus schreibt Vers 54. Zu einem hat er gesagt, bei der letzten Posaune. Vers 55, wann wird das sein? Wenn aber dieses Vergängliche Unvergänglichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht. Verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist der Tod dein Sieg? Wo ist dein Tod dein Stachel? Wann wird das sein? Wann wird die Sterblichkeit aufhören? Wann wird diese sterbliche Hülle abgelegt, das Fleisch der Sünde weggetan, somit übrigens alle Versuchungen, alle Verführungen, alle Begierden weg? Wann wird das sein? Wenn der Tod nicht mehr sein wird, okay? Steht das in eurer Bibel auch? Wenn der Tod nicht mehr sein wird. Wann wird der Tod nicht mehr sein? Wenn Christus wiederkommt. Dann gibt es keinen Tod mehr. Nur darum ist möglich eine Auferstehung, weil der Tod dann besiegt ist, weggetan ist, nicht mehr da ist. Eine Frage, bisschen ketzerisch, aber provozierend, aber wichtig. Wenn der Tod nicht mehr da ist und Jesus wiederkommt und anscheinend ein Reich aufrichtet, wo Verklärte und noch nicht Verklärte leben sollen, wo Menschen dann noch leben und sterben sollen, wenn der Tod nicht mehr da ist, wer wird da sterben? Wie? Warum? Denn die Auferstehung, die Verklärung, das Neuwerden wird nur darum möglich sein, weil der Tod nicht mehr da ist. Und übrigens, der letzte Feind ist was? Ist wer? Ist der Teufel? Ist der Drache? Dämonen? Die Sünde? Der letzte Feind ist der Tod. Lies mit mir Kapitel 15 ab Vers 23. Vers 20. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Das heißt, er ist in allem der Erste. Das, was mit ihm passiert, passiert mit uns. Er geht den Weg komplett, so wie er auf der Erde war und nicht erkannt wurde, so ist mit uns. Wie er das Fleisch der Sünde trug, so trugen wir es auch. So wie er aber es überwand, starb und auferstand und einen verklärten Leib empfing, so werden wir es auch sein. Alles in Christus, wer in Christus ist, hat auch alles, was Christus hat. Passiert mit ihm auch alles, was mit Christus passiert ist und passiert. Also sagt er, ist er der Erstling der Entschlafenen. Denn ja, durch den einen Menschen der Tod kam, so auch durch den einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Jeder aber in seiner eigenen Ordnung, also zu dem bestimmten Zeitpunkt. Warum sagt das Paulus? Wir werden nicht automatisch, wenn wir von Jesus Christus wiedergeboren sind und die geistliche Auferstehung empfangen haben, sofort auch die leibliche bekommen. In einer bestimmten Ordnung. Was ist die Ordnung? Jetzt lesen wir, wie ist diese Ordnung eingeteilt? Hier steht es, Vers 23. Jeder aber in seiner Ordnung. Der Erstling ist Christus. Okay, offensichtlich, schon passiert? Ist Jesus auferstanden? Hat er den Leib der Herrlichkeit bekommen? Okay, das ist passiert. Das ist Nummer eins. Was folgt dann? So dann, als nächstes. Wer kommt als nächstes dran? So dann, welche Christus gehören bei seiner Ankunft? Wer sind die? Alle, die Christus gehören. Wer sind die? Alle Kinder Gottes. Alle, die von Gott wiedergeboren sind. Alle, die den Geist Gottes haben. Alle. Wer gehört dazu? Alle. gibt es nur eine Reihenfolge. Ja, zuerst im Alten Testament und dann im Neuen Testament. Erst die Juden, dann die Heiden, dann wieder die Juden. Hier steht alle. Es gibt zwei Punkte. Jesus zuerst und dann alle, die ihm gehören. Fertig. Mehr gibt es nicht. Also die, die ihm gehören. Wann wird das sein? Vers 24. Oder was passiert dann? Christus angehören bei seiner Ankunft. Wann wird das stattfinden? Bei seiner Ankunft, wenn er kommen wird. Dann wird dieses Geheimnis vollendet. Dann werden wir verwandelt. Wir werden sein wie er. Dann das Ende. Wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt. Liebe Geschwister, wenn Jesus kommt, bekommt er nicht das Reich. Wenn er kommt, was macht er? Er übergibt das Reich. Warum? Weil er schon vorher das Reich empfangen hat. Denn er hat gesagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Dann gibt er das alles wem? Gott, dem Vater. Jesus bekam das Reich bei seiner Auferstehung in Himmelfahrt, nicht bei seiner Wiederkunft auf die Erde. Er bekam schon das Reich. Wenn er wiederkommt, wird er das Reich dem Vater geben. Und wisst ihr, wen er da auch mitgeben wird? Dich und mich. Alle, die ihm dazu gehören. Bei seiner Ankunft wird das sein. Wann wird das sein? Was passiert, wenn Jesus wiederkommt? Was ist danach? Lest mit mir, was steht im Wort Gottes? Ihr könnt es bestimmt da lesen, sogar auf Russisch. Da steht dann das Ende. Was steht da nicht? Ihr wisst, was da nicht steht, gell? Was da nicht, das gibt's nichts. Dann ist Ende. Dann nicht noch einmal Zeitraum von Leiden und Sterben, auch wenn es spät ist, auch wenn es nach 1000 Jahren ist. Dann nicht noch mal eine Freilassung, dann nicht noch mal ein Kampf. Dann ist Ende. Dann ist Vollendung. Dann das Ende. Was ist aber das Ende? Hier wird uns beschrieben, das Wort Gottes sagt. Dann das Ende, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt, wenn er alle Herrschaft und alle Gewalt und alle Macht weggetan hat, denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod weggetan. Seht ihr das? Als letzter Feind wird der Tod weggetan. Wenn Jesus kommt, dann wird der letzte Feind besiegt sein. Dann gibt es den Tod nicht mehr. Darum gibt es auch dann die Auferstehung aus den Toten. Versteht ihr das? Wenn ich das sage, denke ich, oh Herr, offenbare es. Denn das ist ein Geheimnis. Das ist ein Geheimnis des Christus. Geht es mir nicht um eine dogmatische Position, mir geht es darum, um unsere Hoffnung, die wir haben. Worauf hoffen wir denn? Ich habe eine liebe Schwester, die hört bestimmt heute zu. Sie kämpft mit dem Tod. Sie ist krank. Und sie weiß aber, wohin sie geht. Und ihre Hoffnung ist das. Und sie sagt, ich will doch nicht nochmal wieder zurück auf die Erde, wenn ich schon beim Herrn angekommen bin. Wenn sie die Herrlichkeit erlebt hat, geschaut hat. Liebe Geschwister, es ist unsere Hoffnung. Wenn es heißt, wer diese Hoffnung auf ihn hat, der heiligt und reinigt sich. Wir müssen wissen, von welcher Hoffnung wir hier reden. Worauf hoffen wir? Wir erwarten nämlich was? Einen neuen Himmel und eine neue Erde, in der was wohnt? Die Gerechtigkeit Christi. Das erwarten wir. Das ist unsere Hoffnung. Nichts anderes. Christus regiert jetzt. Er herrscht jetzt. Sein Reich ist jetzt gegenwärtig. Denn da, wo er ist, ist sein Reich. Da ist seine Herrschaft. Und wenn er sagt, mir ist gegeben Macht im Himmel auf Erden, da ist sein Reich. Wo ist es? In den Herzen seiner Kinder. Da richtet er sein Reich auf. Und darum ist es hier. Heute ist es hier. Geht mit mir kurz weiter. Und zwar wieder in Kapitel 15, Vers 54. Ich lese es noch einmal. Wenn aber dieses vergängliche Unvergänglichkeit anziehen und diese sterbliche Unsterblichkeit anziehen hört, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht. Verschlungen ist der Tod im Sieg. Wo ist Tod dein Sieg? Wo ist Tod dein Stachel? So, Tod, wo bist du? Was kannst du noch anrichten? Nichts. Wisst ihr, warum der Tod nicht mehr sein wird? Wisst ihr, warum der Tod nicht mehr wirken wird? weil bestimmte Dinge nicht mehr da sein werden, damit der Tod wirksam sein kann. Was? Warum gibt es den Tod? Sünde. Warum gibt es die Sünde? Galaterfreunde? Im Gesetz. Jetzt liest mit mir. Denn der Stachel des Todes ist aber die Sünde. Die Kraft der Sünde aber das Gesetz. Tod, wo bist du? Sünde, wo bist du? Nicht mal eine Antwort, weil einfach nicht mehr da ist. Warum nicht mehr da ist? Weil in Christus Jesus besiegt. Der Tod ist nicht mehr, weil keine Sünde mehr ist und kein Gesetz mehr ist. Und da fordere ich schon wieder euch heraus. Aber wenn all das nicht ist, welches Tempel, welche Opfer, welcher Tod, welche Sünden, was soll noch da sein, außer der Herrlichkeit der Ewigkeit? Was? Die Schrift lehrt darum, und schaut uns Vers 58, so schwierige Themen immer im Abendmahlsgottesdienst, gell? Aber es drückt es nur gut aus. Daher, meine geliebten Brüder, seid fest und unerschütterlich. Daher, bitte, schaut euch das an. Seht, welche Liebe. Seid fest darin, unerschütterlich. Lasst euch davon nicht anbringen. Alle Zeit, überreich in dem Werk des Herrn, nicht in eurem Werk. Wer diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich. Werdet fest in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe in dem Herrn nicht vergeblich ist. Werdet fest in dieser Hoffnung. Schnell, schnell, rasch, rasch, Philipperbrief. Damit möchte ich für heute enden und sagen, was wir übernächsten Sonntag weitermachen. Philipperbrief. Geht mit mir schnell in Philipperbrief und schlagt mit mir Kapitel 3 auf. Das drückt es nochmal herrlich aus. Paulus schreibt übrigens in diesem Abschnitt Kapitel 3, er warnt vor diesen Hunden, die falschen, bösen Arbeiter, die vom Evangelium Menschen wegbringen, die sie dazu bringen, wieder das Gesetz zu halten. Und er sagt, das ist mir alles zum Dreck geworden. Ich habe das alles um Christi willen für Verlust erachtet. Und halt nur an der Gerechtigkeit, die in Christus Jesus ist. Ich lese vielleicht Vers 9 mit. Nein, Vers 8. Ja, wirklich, ich halte alles für Verlust. Um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Er sagt, alles andere, was ich vorher gewusst, gedacht, gelebt, gemacht habe, das ist im Hinblick in der Erkenntnis dieses Geheimnisses, ist für mich alles Dreck. Das ist für mich kostbar. Und dann sagt er, was ist die Erkenntnis? Meines Herrn Willen, um dessen will ich alles eingebüßt habe und für Dreck halte, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde. Indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus. Die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Er sagt, das ist meine Hoffnung, daran halte ich fest. Und am Ende schreibt er in Vers 20 und 21, schaut mal, denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von wo wir auch den Herrn Jesus als Retter erwarten. Da kommt er her. Da erwarten wir, und übrigens, da gehen wir auch hin, der unser Leib der Niedrigkeit umgestalten wird und seinem Leib der Herrlichkeit gleichförmig machen wird. Die Bibel lehrt, wir werden gleichförmig seiner Natur durch die Wiedergeburt. Aber die Bibel lehrt auch, wir werden gleichförmig seines Leibes durch die Wiederkunft sein. Die erste Auferstehung ist die Auferstehung des Geistes. Die ist geistlich. Das heißt, wir werden zu einer neuen Schöpfung, unser neues Herz. Die zweite Auferstehung ist die Auferstehung des Leibes. Und wie wir bei der ersten Auferstehung sein Wesen empfangen, so werden wir bei der zweiten Auferstehung sein Leib empfangen. Was für ein Liebesbeweis. Liebe Geschwister, das ist Liebe Gottes. Das ist, was er mit dir vorhat. Das ist, was er dir schenken möchte. Er begnügt sich nicht, er ist nicht zufrieden, dass du nur sein Wesen hast. Er will, dass du ganzheitlich ihm gleichst, so bist wie er. Das hat er für dich bereit. Das möchte er dir schenken. Und darum schreibt Paulus das und sagt, Vers 21, der unser Leib der Niedrigkeit umgestalten wird und seinen Leib der Herrlichkeit förmig machen wird, nach der Wirksamkeit der Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Er kann es und er wird es tun. Er kann es und er wird es tun. Wenn Johannes schreibt, also Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes, das sind wir. Es ist aber noch nicht offenbar, was wir sein werden. Da müssen wir wissen, was noch nicht offenbar ist. Was werden wir sein? Wir werden sein Leib bekommen. Wessen Leib? Christi. Als Kind las ich diese Geschichten und dann ging er durch die Türen und durch die Wände. Alles war abgeschlossen, Apostelgeschichte. Und er ging hindurch. Gell? Dachte ich, boah. Und ich kannte noch gar nicht so beamen und solche Sachen da, so neumodisches Zeug. Und ich denke, wie geht das? Liebe Geschwister, es gibt ein Bruder, wie sage ich das richtig? Einer hört, ich wie behauptete, dass es ein irdisches Reich geben muss, buchstäblich. Warum? Weil bräuchten wir ja keine Auferstehung der Leiber bekommen. Warum bekommen wir ein Leib, wenn es keine Erde gibt, auf der wir leben, sozusagen? Nur denke ich, ein guter Gedanke, aber das ist doch viel zu kurz. Denn die neue Erde, die neuen Himmel, sind sie wie die alte Erde? Der neue Leib ist wie? Nicht Fleisch und Blut. Darum braucht es auch keine Erde, so wie wir sie heute kennen. Das heißt, dass die neue Schöpfung wird wie sein. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber sage ich euch. Wisst ihr, dass die neue Erde himmlisch sein wird? Die neue Erde wird himmlisch sein. Denn er wird das, was im Himmel und das, was auf der Erde zusammenführen und eins sein. Darum wirst du zu gleicher Zeit im Himmel sein und zu gleicher Zeit auf der Erde. Und da muss nicht eine Gruppe auf der Erde sein und der andere darf halt im Himmel sein. Alles eins im Himmel. Was für eine Verheißung. So, zweiter Punkt nicht ganz geschafft. Aber ich möchte so gern, dass ihr das seht. Schaut, was für eine Liebe uns der Vater erweist, welche Hoffnung er uns bereitet hat. Wir werden in der nächsten Predigt ein bisschen weitergehen und noch etwas anschauen, was das Ganze nochmal toppt. Also wenn das nicht gereicht hat, dann gibt es noch mehr. Es gibt noch mehr und ich werde euch zeigen, was es mehr, was wir uns anschauen werden. Denn es heißt, und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn er offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Was bedeutet das? Wir werden ihn sehen. Ist es dir klar? Bewusst? Du wirst Gott schauen können. Liebe Geschwister, was für ein Liebeserweis. Gott sagt, du wirst mich schauen können. Kann jemand Gott schauen? Hat jemand Gott geschaut? Nur einer hat Gott geschaut. Weißt du das Vorrecht bekommst, das Gleiche zu sehen, was Christus sieht? Wer heute dann noch sagt, und spätestens danach sagt, ich weiß nicht, ob Gott mich liebt, der kennt nicht das Geheimnis des Evangeliums, was uns in Christus Jesus in ihm geschenkt ist. Darauf warten wir, Gott zu schauen, wie er ist. Ich verstehe, dass wer aber den Gott nicht, wer aber nicht weiß, dass er vom Vater geliebt wird, Gott nicht schauen will. Wer aber diesen liebenden Vater hat, er will ihn sehen, richtig? Er will ihn sehen. Übernächsten Sonntag. Amen.